Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das sind unsere Themen. Trügerische Ruhe in Ägypten, Demonstrationen im Iran, in Jemen und am Golf. Wir blicken nach Kairo, nach Bahrain, um mit einer US-amerikanischen Nahostexpertin auf die ganze Region. Der politische Graben zwischen Stadt und Land bei der Waffenschutzinitiative, ein Grund zur Hoffnung in Herzogenbuchsee.
Die Städter sind ja schon offen. Aber gleichwohl haben wir, wenn wir wirklich zusammenstehen und sagen, nein, wir wollen jetzt das nicht, dann können wir vom Land her wirklich etwas bewirken, das hat man jetzt gesehen.
Ein Grund zur Resignation in Zürich.
Was will ich überhaupt noch abstimmen? Es ist so ein bisschen, wie wenn die andere so Mehrheit übernommen hat und dann kann man sowieso nicht ausrichten.
Und ein Grund für Differenzierungen beim Politologen, unser Schwerpunkt. Dann, was tun mit Potentatengeldern, zum Beispiel solchen aus Tunesien?
Also auf jeden Fall war klar, wer Herr Ben Ali ist. Es war klar, dass man als Minister dort auch nicht mehr als ein paar tausend Dollar im Monat verdient. Das heißt, wenn jemand zu Millionenvermögen gekommen ist, dann muss man schon sehr sorgfältig abklären, wo das herkommt.
Wie Banken das abklären und wo dabei die Fallstricke liegen, zu hören hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Andrea Abbühl. Sie hat die Nachrichten des Tages.
In Ägypten hat die Militärführung die Menschen aufgefordert, ab sofort nicht mehr zu streiken und zu demonstrieren. Streiks und Demonstrationen seien schlecht für das Land. Sie gefährdeten die Sicherheit und schadeten der Wirtschaft, heißt es in einer Erklärung, die im staatlichen Fernsehen verlesen wurde. In Kairo und anderen Städten hatten Angestellte für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert und in einzelnen Betrieben auch gestreikt. In der iranischen Hauptstadt Teheran haben tausende Menschen gegen die Regierung von Präsident Ahmadinejad protestiert. Sie zogen Richtung Freiheitsplatz, trotz eines Demonstrationsverbots. Augenzeugen berichten, es sei zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen, Dutzende seien verhaftet worden. Auch in der Stadt Isfahan demonstrierten laut Augenzeugen hunderte Iraner. In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa demonstrieren auch heute über 1000 Personen, den vierten Tag in Folge. Die Demonstranten forderten politische Reformen und den sofortigen Rücktritt von Präsident Ali Abdullah Saleh. Im Golfemirat Bahrain ist es vor einer geplanten Großdemonstration gegen die Regierung zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die tunesische Übergangsregierung hat auf die gewaltige Flüchtlingswelle eigener Landsleute Richtung Italien reagiert. An der Küste seien viele mögliche Fluchtwege blockiert worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. Mitarbeiter der Internationalen Organisation für Migration melden unterdessen, in den letzten Stunden seien keine Flüchtlinge mehr auf Lampedusa gelandet. Derzeit sind über 2000 Personen im Flüchtlingslager untergebracht. Das Lager kann offiziell aber nur 800 Menschen aufnehmen. Die Schweiz bereitet sich vor für den Fall, dass eine große Anzahl Flüchtlinge aus Nordafrika in die Schweiz kommen sollte, wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagt.
Wir sind daran, nicht erst seit heute und nicht erst seit gestern, die Überlegungen zu machen, was es für unser Land bedeutet, wenn plötzlich eine größere Anzahl von Flüchtlingen in die Schweiz kommt. Und wir sehen zwei Möglichkeiten. Wir sind erstens in Kontakt mit Italien und zweitens sind wir als Dublin-Staat zusammen mit den anderen europäischen Schengen- und Dublin-Staaten daran, uns darum vorzubereiten. Innenpolitisch selbstverständlich müssen wir uns auch vorbereiten in Bezug auf die möglichen Strukturen. Das ist aufgegleist.
Das Bundesamt für Migration hatte zuvor darauf hingewiesen, Tunesien sei bisher kein Zielland für Menschen aus Tunesien gewesen. Im Kanton Bern zieht sich FDP-Nationalrätin Christa Markwalder aus dem Rennen um den zweiten Ständeratssitz zurück. Markwalder war gestern im ersten Wahlgang auf dem dritten Rang gelandet, hinter Adrian Amstutz von der SVP und Ursula Wies von der SP. Seinen Rückzug hat auch EVP-Kandidat Marc Jost bekannt gegeben, der gestern am wenigsten Stimmen erhalten hatte. Zum zweiten Wahlgang treten damit am 6. März voraussichtlich noch Adrian Amstutz und Ursula Wies an. Die Schweiz und Nigeria wollen eine Migrationspartnerschaft eingehen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben Bundesrätin Simonetta Sommaruga und der nigerianische Außenminister unterzeichnet. Sommaruga sagte, diese Erklärung sei der Anfang eines Austauschs, damit die beiden Staaten in Zukunft auch über schwierige Fragen sprechen könnten, zum Beispiel über Menschenschmuggel oder die Rückführungen von Nigerianern. Die Bank Credit Suisse will ihre Kapitalbasis stärken, um für Krisenfälle besser gewappnet zu sein. Wie die Bank mitteilt, hat sie mit ihren zwei Großaktionären aus dem arabischen Raum vereinbart, dass diese frühestens 2013 spezielle Anleihen im Umfang von 6 Milliarden Franken zeichnen werden. Diese Anleihen, sogenannte Coco-Bonds, werden automatisch in Eigenkapital umgewandelt, wenn dieses im Krisenfall zu stark schrumpft. Das von US-Präsident Obama angekündigte Sparprogramm wird von den Republikanern als ungenügend kritisiert. Der republikanische Parlamentspräsident sagte, Obama wolle zu viel ausgeben, zu viel Schulden machen und zu viel besteuern. Obama hat angekündigt, in den nächsten 10 Jahren 1,1 Billionen Dollar, also 1.100 Milliarden Dollar zu sparen. Kürzen will Obama unter anderem beim Militär, der Sozialhilfe und beim Umweltschutz. An der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen hat der Norweger Axel Lund Svindal in der Superkombination die Goldmedaille geholt. Silber und Bronze gingen an die beiden Italiener Christoph Innerhofer und Peter Fill. Die beiden Schweizer Silvan Zurbriggen und Beat Voigt schieden im Slalom aus. Voigt lag nach der Abfahrt auf dem 2. Rang. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.666 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.252 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.3079 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,09 Rappen. Das Wetter. Morgen gibt es in den Föhnregionen und im Osten noch etwas Sonne. Ansonsten ist es meist bewölkt. Im Laufe des Tages setzt aus Westen Regen ein. Im Süden ist es stark bewölkt und es regnet zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Die Temperatur erreicht beidseits der Alpen rund 8 Grad. Mit Föhn steigt sie bis auf 13 Grad. Am Mittwoch fällt vor allem im Osten, in den Alpen und im Süden noch Regen und Schnee. Im Norden ist es meist bewölkt. Die Höchstwerte liegen um 7 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Wie tief ist der Güllengraben? Wir haben nachgefragt in Herzogenbuchsee in Zürich und beim Politikwissenschaftler. Unser Schwerpunkt. Explodierende Erwartungen in Ägypten und große Erwartungen bei der Nahostexpertin, die arabische Welt nach dem Umsturz am Nil. Menschen auf dem Mars, Kosmonauten sind auf dem roten Planeten gelandet, doch der ist kleiner als eine Dreizimmerwohnung. Und ohne schwarzes Geld zu einer weißen Weste kommen, das ist Ziel der Schweizer Banken. Und trotzdem geschäften sie in Graubereichen. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Linke Städte, rechtes Land. So präsentiert sich grob gesagt die politische Landkarte der Schweiz. Auch gestern. Die größeren Städte sagten deutlich Ja zur Waffenschutzinitiative. In ländlichen Gebieten wurde sie wuchtig verworfen. Wie tief ist dieser Graben zwischen Stadt und Land? Und wieso gibt es ihn überhaupt? Das haben unsere Reporter heute versucht herauszufinden. Der eine war in der Zürcher Innenstadt unterwegs, der andere, Dominik Meyer, in Herzogenbuchsee, 7000 Einwohner, 62% Nein zur Waffenschutzinitiative.
Unten im Dorf liegt der Bahnhof mit dem markanten Silo der Tierfutterfabrik. Oben wälzt sich der Verkehr durch das Zentrum. Hier im Lärm dieser Hauptschlagader von Herzogenbuchsee arbeiten diese Handwerker, die Verkäuferin und die Familienfrau. Wohnen tun sie im Grünen und sie singen das Lob auf das Landleben.
In der Stadt kommt die auch nicht so gut zurecht, oder? Man ist sich da ein bisschen Freiheiten gewöhnt und nicht so nah aufeinander, nicht gerade am Nachbarn, ja, die Stube rein sieht und so.
Und dann kann man heim und man hat seine Ruhe und es ist einfach, die Stille ist nur schön.
Jede Region hat ihre eigene Infrastruktur, ihre eigenen Wurzeln, ihre eigenen Ziele, ihre eigene Politik.
Das Kleinräumige als Lebenswelt.
Wir denken auch schon wirklich einfach Angst,
sagt der junge Handwerker im Knägi, dem feldgrünen Militärrollkragenpullover. Sein Nein zur Waffenschutzinitiative sei selbstverständlich gewesen. Selbstverständlich, so sagt es auch die Verkäuferin.
Für mich ist das jetzt keine Frage, ob die Gewehr daheim haben können oder nicht. Das gehört für mich einfach zu der Schweiz und fertig. Das war bei meinen Brüdern schon so, bei meinem Vater so. Und das gehört einfach ein bisschen zu uns.
Tradition. Die Landbevölkerung spüre, dass das wichtig sei. Das Abstimmungsresultat tue gut.
Die Städter sind ja schon Haufen. Aber gleichwohl haben wir, wenn wir wirklich zusammenstehen und sagen, nein, wir wollen jetzt das nicht, dann können wir vom Land her wirklich etwas bewirken. Das hat man jetzt gesehen. Und ich finde das schon wichtig, gerade für die Zukunft, dass wir noch die Macht haben, einmal zu sagen, so, nein, wir wollen jetzt das nicht.
Und die Menschen in der Stadt, warum denken sie anders? Die Freiheit, das Verständnis von Freiheit mache den Unterschied, sagt dieser Geschäftsmann aus der Agglomeration.
Also das Freiheitsdenken ist vielleicht auf dem Land schon ein bisschen ausgeprägter als in der Stadt. Das kann man vorstellen. Man soll die Leute nicht versuchen, Vorschriften zu machen, sondern man soll sie machen.
Und dafür sorgt die Landbevölkerung.
Irgendwie finde ich es eigentlich schon gesund, dass man weiss, dass nicht nur die Städte in der Schweiz bestimmen. Sicher auch eine Sicherung, ja.
Mittagszeit. Handwerker und Chauffeure machen Pause. Menü 1 im Restaurant Sonne ist heute Zürich-Schnetzlitz mit Kartoffelstock. Draußen vor der Beiz sagt diese Frau, sie habe nicht abgestimmt gestern. Eigentlich sei sie der Meinung, die Waffe gehöre nicht ins Haus, aber...
Ich habe mich in unserem Dorf unterlegen gespürt und auch das Gefühl gehabt, es hat gar keinen Sinn abzustimmen.
Politisch sei sie hin und her gerissen. Sie sei für eine offene Schweiz, doch sie spüre auch, für sie hier auf dem Land sei Wandel eine Bedrohung.
Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Sachen jetzt globalisiert wurden und dass so langsam gewisse Sachen untergehen.
Das ungute Gefühl, dass Veränderung die Menschen auf dem Land besonders trifft.
Es fährt kein Postauto mehr. Sie machen einen Laden zu, plötzlich verschwinden gelbe Briefkästen. Da hat niemand etwas gewusst. Einfach so die Sachen, wo ich spüre, dass wir da so ein bisschen die Fälle davon schwimmen.
Die Welt in Herzogenbuchsee ist nicht nur die Welt der Glückseligen, die ihre Vorstellung von der Schweiz verteidigt hat am Sonntag. Es ist auch eine Welt, die sich bedroht fühlt.
Der Stadtlandgraben aus ländlicher Sicht. Dominik Meyer war in Herzogenbuchsee. Auch von der anderen Seite her sieht man einen tiefen Graben. Klaus Ammann war heute im Zentrum von Zürich unterwegs. Knapp 400.000 Einwohner, über 65% Ja zur Waffenschutzinitiative.
Hochbetrieb zwischen 12 und 1 im hippen Restaurant Tibitz hinter dem Zürcher Opernhaus. Die Gäste bedienen sich selbst am Buffet und setzen sich mit Salaten, Dips und Suppen, alles vegetarisch, an einen der schlichten schwarzen Tische. Die meisten Gäste sind weiblich, Frauen ernährten sich eben bewusster, meint die Chef des Service am Eingang. Das unterschiedliche Abstimmungsverhalten von Stadt und Land erklärt sie so.
Ich denke, die Leute, die auf dem Land leben, die denken sich irgendwie nichts Böses und sie sind dann so konfrontiert mit Leuten, die ein bisschen aggressiver sind. Sobald man in die Stadt geht, sind auch Menschen aggressiver und ich glaube, das überleistet ihr dann auch, oder, wenn die Leute kennt, die Waffe haben.
Die Frauen, die heute hier ihren Mittagshunger stillen, arbeiten und leben alle in der Stadt. Aufs Land zu ziehen, käme für die wenigsten in Frage.
Da würde ich eine Krise kriegen, schon nach einem Tag.
Eine Stadt bietet einfach mehr?
Nein. Also ganz schnell können in die Stadt, das passt mir. Unter die Leute.
In der Stadt ist die Infrastruktur besser, aber ich gehe gerne wandern und so vom Land, dann habe ich beides. Oder?
Auch der junge Mann, der am grossen Tisch sein Moussaka isst, eine Zeitung vor sich, würde nie aufs Land ziehen. Frustriert sei er nicht nach dem gestrigen Abstimmungsergebnis, aber es erstaune ihn schon, dass es in der Schweiz zwei so unterschiedliche Welten gebe.
Ich glaube, das eine ist so ein bisschen die urbane Stadt, wo zum Beispiel auch viele Ausländer sind, viele Leute aus verschiedenen Kulturen, Hautfarben, Schwule, Lesben, alles Mögliche. Und dann hat man so das Land, wo das alles sehr urchig ist, wo es noch sozusagen Schweizer werden höher gehalten haben und das mischt sich dann wie nicht. Und darum, glaube ich, gibt es den Stadt-Land-Konflikt.
Eine ältere Frau, die auf ihren Mann zu warten scheint, ist auf dem Land aufgewachsen und kennt deshalb beides. Sie findet, als Einzige hier, der Graben zwischen Stadt und Land werde herbeigeredet.
Ich denke, das ist jetzt gestern ein bisschen aufgespielt worden, habe ich den Eindruck.
Zwei Tische weiter ist ein Mann mit Frau und Kind. Er sieht das anders. Als Städter sei er in letzter Zeit immer bei der Minderheit an Abstimmungssonntagen.
Als Familienvater ist recht, also wenn wir sagen, vor allem die Waffeninitiativen anbelangt. Also da muss ich sagen, das bin ich enttäuscht. Aber ich denke, das ist eine Tradition von der Schweiz, dass man dort hier versucht hat, einen Konsens zu finden in der Gesamtschweiz.
So viel Verständnis bringt diese Frau, die mit ihrer Kollegin schon am Kaffee nippt, nicht auf für die Dominanz der ländlichen Bevölkerung in der Schweiz. Sie sei frustriert, sagt sie, bevor sie wieder zur Arbeit geht.
Weil irgendwie ein Stück weit fragt man sich, wer genau geht, da noch abstimmen. Es war bei mir jetzt auch so gewesen, das letzte Mal, dass man irgendwie so, wie so ein bisschen denkt, ja, was will ich überhaupt noch abstimmen? Oder es ist so ein bisschen, wie wenn so ein bisschen die andere so Mehrheit übernommen hat und, ja, und dann kann man sowieso nichts ausrichten.
Danke vielmals. Schönen Tag.
Stimmen aus Zürich, zusammengetragen von Klaus Ammann. Die Eindrücke aus Zürich und Herzogenbuchsee und die Abstimmungsresultate von gestern deuten darauf hin, dass der politische Graben zwischen Stadt und Land tiefer geworden ist. Doch ist er das wirklich? Ich habe Daniel Kübler gefragt. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich.
Also man muss sagen, dass es diesen Stadt-Land-Graben, so wie sich jetzt präsentiert hat, eigentlich schon lange gibt. Es ist schon lange bekannt, dass in den Städten die Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger eher auf der links-grünen Seite liegen, währenddem sie im Rest des Landes eher auf der rechten bzw. rechtskonservativen Seite liegen. Besonders ausgeprägt ist das natürlich auf dem Land im Sinne des bäuerlichen Landes, also einer wirklich landwirtschaftlich, möglicherweise forstwirtschaftlich oder auch gebirgig geprägten Umgebung, wo die traditionellen Werte natürlich sehr stark noch hochgehalten werden.
Aber andererseits wird dieser Gegensatz zwischen Stadt und Land ja immer kleiner. Der Ausbau der Verkehrswege und Kommunikationswege macht die Schweiz eigentlich immer mehr zu einem großen Ballungsraum, zu einer Art Stadt-Land-Schweiz.
Das ist genau richtig. Also die Stadt hat sich natürlich als solche in diesen vielen Jahren auch verändert. Wenn Sie durch die Agglomerationen fahren, dann ist es tatsächlich schwierig zu sehen, wo hört die Kernstadt auf, wo fängt die Vorstadt an. Die Grenzen sind immer stärker verschmolzen und in diesem Sinne vom bloßen Auge erkennt man diese Unterschiede nicht mehr. Früher war es so, dass die Kernstädte eine Mauer drumherum hatten. Das Land fing gerade außerhalb dieser Stadtmauern an. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Die Schweiz hat sich zu einem Stadtland gewandelt und das Bundesamt für Statistik hat dementsprechend auch ausgerechnet, dass mittlerweile fast 3/4, also fast 75% der Bevölkerung in städtischem Gebiet leben. Das sind eben nicht nur die Kernstädte, sondern auch das städtisch geprägte Umland, also die Vorstädte.
Und wenn diese Vorstädte wachsen, wieso werden dann nicht sozusagen die urbanen, eher linken Kräfte stärker?
Weil gleichzeitig eine soziale Segregation stattfindet in diesen Agglomerationen. Also es finden sich einerseits die Reichen an einigen Orten wieder, in den gehobeneren Wohngemeinden, schön gelegen, mit Seesicht, mit gehobenen Wohnimmobilien. Andererseits finden sich die Globalisierungsverlierer auch wieder in gewissen Gebieten. Denken Sie an das Limmatal, die Gemeinden dort, die eben eine Einwohnerschaft haben, die vielleicht weniger Geld hat, die auch stark von Migration geprägt ist. Und in diesem Sinne verändert das Wachstum eben auch die soziale Zusammensetzung dieser Agglomeration. Und dann finden sich natürlich unterschiedliche Wählerpräferenzen auch geografisch eigentlich voneinander isoliert.
Es gibt also zwei Gräben, sagen Sie, einerseits zwischen Stadt und bäuerlich geprägtem Land und zwischen Kernstadt und Vorstadt. Wieso werden diese Gräben denn immer stärker? Ist das nur wirtschaftlich begründet oder gibt es da auch so eine Werthaltung nach dem Motto, wir wollen nicht werden wie die hektischen, dreckigen Städte, sondern bleiben, wie wir vielleicht mal waren, überschaubar und geordnet?
Ja, also mindestens vielleicht auch eine gewisse Vergangenheitsnostalgie, denn wenn Sie diese Vorstädte, vor allem die Vorstädte, die schnell gewachsen sind, wenn Sie die genauer anschauen, dann sind da natürlich auch im starken Wachstum städtebauliche Sünden begangen worden. Also es sind hässliche Gebäude hingestellt worden, es wurden Wiesen überbaut, es wurde vielleicht der alte Dorfkern schnell umgebaut, zu schnell umgebaut möglicherweise. Diese Vorstädte haben bis zu einem gewissen Grad auch ihre Identität verloren und die Bewohnerinnen und Bewohner, die da schon länger ansässig sind, sehnen sich möglicherweise auch nach dieser Vergangenheit zurück, wo dieses Dorf, was noch ein Dorf war, auch eine Identität hat. Und dann sind sie natürlich auch, wie soll ich sagen, dann stoßen Parolen von rechtskonservativen Parteien, die eben traditionelle Werte hochhalten, in diesen Gebieten auf fruchtbaren Boden.
Wenn man der Reportage aus Zürich vorher zugehört hat, dann hat man den Eindruck bekommen, da gibt's auch eine Art Beteiligungsgraben. Auf dem Land geht man Stimmen, in der Stadt nicht.
Das ist richtig. Das ist auch ein Phänomen, das aus der internationalen Wahlforschung bekannt ist. Je größer ein Gemeinwesen, also die Städte zum Beispiel, desto tiefer ist die Wahlbeteiligung. Das hat damit zu tun, dass die soziale Kontrolle abnimmt in Städten. Die Anonymität ist größer und man muss sich auch nicht mehr rechtfertigen, ob man jetzt stimmen geht oder nicht. Und in diesem Sinne sind auch die Wahlbeteiligungsraten in Städten generell kleiner, tiefer als in ländlichen Gemeinden.
Und das heißt für die Wahlen im Herbst gute Zeiten für konservative Parteien?
Das ist absolut richtig, denn wenn Sie sich die Bevölkerungsentwicklung in den letzten 20 Jahren anschauen, die ist auch in diesen letzten 10 Jahren weitergegangen, insbesondere unter dem Wachstumseffekt des wirtschaftlichen Wachstums, dann sind natürlich diese Vorstädte, wo Globalisierungsverlierer zu finden sind, sind stark gewachsen. Dort hat das meiste Wachstum stattgefunden. Und wie ich vorhin gesagt habe, finden in diesen Gemeinden natürlich dann auch die rechtskonservativen Parteien großen Anklang.
Daniel Kübler ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich und am Zentrum für Demokratie in Aarau. Hosni Mubarak ist gestürzt, die ägyptischen Militärmachthaber haben das Parlament aufgelöst, die Verfassung ausgesetzt und einen Fahrplan bis zu den Neuwahlen innerhalb von 6 Monaten vorgelegt. Damit sind zentrale Forderungen der Demonstranten erfüllt. Ägypten hat zu einer Art Normalität zurückgefunden. Doch der Schein trügt. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Kommuniqué Nummer 4 war es, in dem der Militärrat gestern Ruhe und Ordnung ankündigte. Doch so einfach ist es nicht. Nachdem die Armee stundenlang vergeblich versucht hatte, den Tahrir-Platz im Zentrum Kairos zu räumen und andere Unruhefelder in der Stadt auszumerzen, folgte heute Nachmittag bereits Kommuniqué Nummer 5. Ein dringender Appell an alle Bürger, Streiks und Proteste zu beenden. Sie schadeten der Sicherheit Ägyptens, der Wirtschaft und behinderten den Alltag der Menschen. In dieser kritischen Phase müssten Volk und Armee zusammenstehen. Die Forderungen der Demonstranten seien gehört und erfüllt worden, sagten die Generäle dem Volk. Doch dieses Volk hat durch den Aufstand und den Sturz von Hosni Mubarak erst realisiert, was es alles zu fordern gibt. Die Erwartungen explodieren, über Nacht soll sich das Leben bessern, das Unrecht verschwinden. Quer durch Kairo und das Land wird gestreikt, werden Sit-ins abgehalten. In der Textilindustrie, die schon unter dem Mubarak-Regime die mutigsten Gewerkschafter und Arbeiter hatte, in der Stahlindustrie, beim Bau, bei der Post, bei der Bahn, im Gesundheitswesen, in der Telekommunikation, in den Medien und bei den Banken. Jetzt wagen es die Arbeiter, Angestellten und Beamten, ihre niedrigen Löhne zu beklagen und die Vetternwirtschaft und die Ausbeutung durch Parteibonzen, die sich in Wirtschaft und Industrie breitmachten. Unter dem Mubarak-Regime konnten die Gewerkschaften kaum atmen, sie wurden verfolgt. Jetzt kommt ihre Stunde. In einem Land, in dem 40% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, ist es kein Problem, die Arbeiter zu mobilisieren. Die Armee aber will zurück zur Normalität. Streiks setzen der ohnehin gebeutelten ägyptischen Wirtschaft noch mehr zu. Die Generäle appellieren an die Vernunft der Bürger im Interesse des Landes. Noch immer aber gelten die Notstandsgesetze, mit denen Mubarak 30 Jahre lang seine Repressionspolitik auf zynische Weise zu legitimieren versuchte. Festnahmen und Inhaftierungen von Bürgern ohne jede Rechtsgrundlage und systematische Folter waren an der Tagesordnung. Die Armee hat zwar die Aufhebung des Notstandes in Aussicht gestellt, aber erst zu einer Zeit, wenn es, Zitat, die Situation erlaube. Sicher nicht, wenn Streiks und Proteste zunehmen. Ein weiteres Konfliktfeld eröffnet die Polizei. Auch die verhassten Polizisten, die den verlängerten Arm von Mubaraks Repressionsapparat bildeten, protestieren. Sie, die den Aufstand blutig niederschlagen wollten, möchten nun Teil der Demokratiebewegung sein. Das ägyptische Volk solle sie nicht ächten, sie seien selber Opfer des Systems gewesen, ausgebeutet, schlecht bezahlt und erniedrigt. Wütende Oppositionsanhänger warfen ihnen heute vor, sie seien Wendehälse, es kam zu Ausschreitungen. Ägypten und die Generäle an der Macht stehen im Moment vor immensen Herausforderungen.
Irene Meyer. Die USA haben im Allgemeinen keine besonders guten Noten für ihr Verhalten rund um den Umbruch in Ägypten erhalten. Zu Unrecht, findet die US-amerikanische Nahost-Expertin Mary Jane Deep. Ein amerikanischer Blick auf den Umsturz in Ägypten und auf Obamas Umgang damit. Aus Washington, Peter Vögele.
Mary Jane Deep stammt aus einer libanesischen Familie, wuchs in Kairo auf und lebt inzwischen seit über 30 Jahren in den USA. Sie leitet die Nahost- und Afrika-Abteilung der weltberühmten Library of Congress, der größten Sammlung und Bibliothek der Welt, Sie betont aber, sie spreche nur für sich selbst. Bereits am 14. Januar hatte sie prophezeit, dass Tunesien nur der Anfang sei, dass die alte Ordnung im Nahen Osten wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen werde. Etwas überraschend, aber nicht unplausibel, hält sie die Ägyptenpolitik der USA in diesen Wochen insgesamt für sehr geschickt.
I think they've done a very good job.
Obwohl renommierte Nahostexperten wie Martin Indyk, der ehemalige Botschafter in Israel, kritisiert hatten, die USA müssten sich sofort auf die richtige Seite der Geschichte schlagen.
No, I disagree, because it was important not to interfere. It was important not to call the shots. It was important not to tell Egyptians what it is that should be done and how it should be done. That would have been patronizing and paternalistic.
Die Balance von Unterstützung und Zurückhaltung sei genau das Richtige gewesen, meint dagegen Mary Jane Deep. Alles andere wäre fast schon als paternalistisch empfunden worden. Heute sei das Renommee der USA in Ägypten und im Nahen Osten, vor allem bei der Jugend, besser als vor 3 Wochen.
Oh, very, very positive. Very positive. Precisely because of that. Egyptians felt that they had the support of the United States. And I think Obama kept the right balance.
Während Irans Stellung deutlich geschwächt sei.
Absolutely. Iran is not that stable. Iran is not that stable.
Allerdings sei das iranische Regime, anders als die ägyptische Armee, bereit, massiv Gewalt anzuwenden.
It has shown its ability to use massive force.
Dass Anwälte in Roben in Tunesien auf die Straße gingen, sei eine Kopie der Vorgänge in Pakistan. Dass die Jungen so gut informiert gewesen seien, eine Kopie der Revolte in Iran. Die Islamisten im Nahen Osten seien quasi aus dem Sattel gefallen. Das Modell des Islamismus habe massiv an Attraktivität eingebüßt, meint Mary Jane Deep.
The Islamists are not on the saddle. They've fallen off the horse, if you want.
Die arabische Jugend sei der Gewalt und Einschränkungen der Islamisten überdrüssig. Als nächstes würden die Frauen im Nahen Osten den Schleier abnehmen, prophezeit sie.
I think that in the not too distant future, women will remove that scarf in protest and you will see a major change.
Im Unterschied zu 1989, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Osteuropa, der in den amerikanischen Medien in diesen Tagen oft bemüht wird, sei die Protestbewegung in Ägypten viel weniger institutionalisiert. In Polen hätten die Kirchen und die Gewerkschaften eine wichtige Rolle gespielt. Allerdings sei die ägyptische Bewegung auch nicht amorph, es seien die Jungen und Gebildeten. Natürlich werde die Muslimbruderschaft im neuen Ägypten eine Rolle spielen, aber ebenso die Christen, die Anwälte, die Richter.
The Muslim brothers are going to play a role, so they will be there at one point or another, certainly. But the Christians too, the cops. The cops will be playing a role. Lawyers, judges, these will, you know, like the cream on the milk, will rise to the top.
Diese gebildeten Schichten würden an die Spitze kommen, wie der Rahm an die Oberfläche der Milch, meint Mary Jane Deep.
Aus Washington, Peter Vögele. Die Welle von Protesten in der arabischen Welt hat nun auch eine der Ölmonarchien am Golf erreicht, das Inselkönigreich Bahrain. Dort sind heute Demonstranten und Ordnungskräfte heftig zusammengestoßen. Oppositionsgruppen hatten nach ägyptischem und tunesischem Vorbild zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Fredrik Steiger berichtet.
Bahrain ist unter den Golfmonarchien ein Sonderfall. Ein Ölstaat, dem das Öl ausgegangen ist, ein Land, in dem die eigene Bevölkerung arbeiten muss und nicht nur auf Staatskosten leben kann, ein Kleinstaat, in dem eine schiitische Mehrheit von einem sunnitischen Königshaus beherrscht wird. Und schließlich eine, gemessen an den Verhältnissen am Golf, relativ liberale Nation mit mitunter heftigen politischen Konfrontationen. Zweifellos machten die Unruhen in Tunesien oder Ägypten auch der Opposition in Bahrain Mut. Sie zeigten, dass auch in der arabischen Welt die politische Starre kein physikalisches Gesetz ist und dass Machthaber gestürzt werden können. Dennoch waren die heutigen Demonstrationen typisch bahrainisch. Es waren hauptsächlich Schiiten, die auf die Straße gingen. Ihr Anliegen, politische und wirtschaftliche Gleichberechtigung. Die mehreren tausend Demonstranten forderten dies resolut und die bahrainischen Sicherheitskräfte gingen heftig gegen sie vor, mit Gummischrot und Tränengas, weshalb es etliche Dutzend Verletzte gab. Anders als die Demonstranten in Tunis oder Kairo fordern jene in Bahrain jedoch keinen Sturz des Regimes, der Königsfamilie Al-Khalifa. Sie verlangen bloß eine Reform des Herrschaftssystems. Und es ist auch nicht das liberale Bürgertum oder die gebildete Jugend, die das Rückgrat der Protestbewegung bilden. Einen Wandel fordern fast ausschließlich benachteiligte Schiiten. Denn qualifizierte junge Bahrainis haben beste Berufsaussichten. Und liberale Bürger verlangen zwar von der Obrigkeit mehr Rechenschaft, Transparenz und politische Teilhabe, aber ein Ende der Monarchie wollen sie nicht. Sie fürchten, dass ihnen eine echte Demokratie ein islamisch-konservatives Regime bescheren könnte, also nicht mehr, sondern weniger Offenheit. Das gilt nicht nur für Bahrain, das gilt für alle Golfmonarchien, ganz besonders für die mächtigste, für Saudi-Arabien. Den Feudalmonarchen wird zugute gehalten, dass sie weit besser mit dem Volk vernetzt sind als die Diktatoren von Tunesien, Libyen, Ägypten, Syrien oder Jemen. Dank der Tradition der Majlis, der Versammlungen mit Familienoberhäuptern, haben sehr viele Bürger der Golfstaaten zwar kein Mitentscheidungsrecht, aber sie werden immerhin angehört und können Einfluss nehmen. Den Königen, Emiren und Sultanen wird außerdem attestiert, dass sie seit einigen Jahren eine recht vernünftige Wirtschaftspolitik verfolgen, dass sie die Staaten attraktiv machen für ausländische Investoren, dass sie die Ölgelder nachhaltig einsetzen, die Infrastruktur ausbauen und massiv Geld in die Bildung stecken. Das Beispiel Bahrain zeigt aber auch, selbst am Golf wird nicht auf ewig alles so bleiben, wie es ist. Zwar müssen die Monarchen vorläufig weit weniger zittern als Arabiens bürgerliche oder militärische Diktatoren, doch das Signal von Tunis und Kairo erreicht auch den Golf. Der Druck auf die Feudalherrscher steigt.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS und hier geht es weiter mit Schritten auf dem roten Planeten und Schritten gegen schwarze Gelder. Heute Morgen um 11 mitteleuropäischer Zeit haben erstmals Menschen den Mars betreten. In einen dicken Raumanzug gepackt, haben zwei Crewmitglieder der Mars-500-Mission ihre ersten Schritte auf dem roten Planeten getan. 60 Quadratmeter groß ist da allerdings nur dieser Mars und er liegt in Moskau, im Institut für biomedizinische Probleme. Hier, in einem Attrappenraumschiff, simulieren 6 Männer eine 1,5-jährige Reise zum Mars. Und heute sind sie am Ziel angekommen, quasi. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Der Raum ist knapp, das Essen fad, die mündliche Kommunikation zur Erde unmöglich und der Rest der Crew ebenfalls. So ist's eben, wenn man zum Mars will. Wie Menschen 500 Tage unter solch schwierigen Bedingungen überstehen, dies herauszufinden, ist der Zweck der Mars 500 Isolationsstudie, eines Langzeitexperiments, das für die Teilnehmer in den vergangenen 8 Monaten des fingierten Hinflugs beinahe zur Realität geworden sei, sagt Martin Zell, Mars 500 Verantwortlicher der Europäischen Raumfahrtagentur ESA.
Sie nehmen es sehr, sehr ernst. Also Sie haben eigentlich den Gedanken, dass das jetzt quasi nur eine Simulation ist. Ja, das haben Sie schon fast irgendwo verdrängt.
250 Tage sind die 6 Versuchskosmonauten aus Europa, Russland und China nun schon zusammen unterwegs, in völliger Isolation, mit 3 Quadratmetern Privatsphäre und einem Speiseplan ohne jeglichen Spielraum. Mit ihrer salzarmen Diät ließ sich der direkte Zusammenhang von Salzzufuhr und Bluthochdruck nun eindeutig belegen. Die Mars-Mission ist daher aus medizinischer Sicht durchaus auch von irdischem Nutzen, sagt Rupert Gerzer, Raumfahrtmediziner am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Tatsächlich ist die irdische Anwendung das, was uns im Augenblick am meisten interessiert, weil wir für die irdische Medizin solche Studien gar nicht machen können normalerweise.
Denn so ein aufwendiges Projekt würde schlicht zu teuer. Für die Raumfahrtforschung von besonderem Interesse ist jedoch weniger die körperliche Verfassung der Kosmonauten. Die Schwerelosigkeit, die den Körper auf einem echten Flug durchs All belastet, fehlt. Für den Ernstfall von Bedeutung ist daher vielmehr das seelische Wohlbefinden der Versuchspersonen und deren Zusammenspiel in der Gruppe.
Also es gibt ein Experiment, bei dem wir einfach schauen, wie nahe sind sich diese Leute. Da hat jeder so einen Sensor und dann wird immer die Entfernung gemessen. Daraus kann man schließen, ob sich die Leute im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg gehen oder nicht. Und es sieht im Augenblick so aus, dass die Gruppe sehr gut zusammenpasst.
Die Auswahl der Mars 500 Teilnehmer scheint gelungen. Denn vor allem aus früheren russischen Experimenten ist bekannt, dass sich dominante Persönlichkeiten für derartige Expeditionen nicht eignen. Gefragt sind Menschen, die sich von anderen etwas sagen lassen, die aber auch genügend Selbstbewusstsein haben, um mit Argumenten gegen falsche Entscheide anzutreten. Möglichst 1:1 soll es sein, dieses längste je durchgeführte Weltraumexperiment. Doch Kritiker monieren die fehlende Schwerelosigkeit und fragen, warum das Experiment nicht auf der internationalen Raumstation ISS stattfindet. Martin Zell, ISS-Forschungsleiter der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, relativiert. Die Monotonie einer Marsreise sei mit der Kurzweil auf der Raumstation ISS nicht zu vergleichen.
Sie haben praktisch permanent Kontakt mit dem Boden. Sie haben dauernd neue Vehikel, die die Raumstation besuchen. Und die Astronauten haben also ein sehr, sehr abwechslungsreiches Arbeitsprogramm jeden Tag.
Die quälendste Zeit der Langeweile haben die Teilnehmer des Marsflugexperiments aber noch vor sich. Das Reiseziel Mars ist erreicht. Was jetzt kommt, sind 250 Tage Rückflug ohne Abwechslung. Doch dann dürfen die 6 Kosmonauten wenigstens selber auf die Tube drücken. Der Diätplan ist auf der Rückreise aufgehoben. Den Kosmonauten stehen, wie der Besatzung der ISS, fast 100 Menüs zur Auswahl. Aus russischem Tubenvorrat.
Es ist 18.36 Uhr, Sie hören Echo der Zeit. Kaum verlässt ein Herrscher sein Land unter dem Druck der Bevölkerung, sperrt die Schweiz seine Konten. So geschehen im Fall von Tunesien, so geschehen am Freitag nach dem Abgang von Präsident Mubarak in Ägypten. Ist dieses Verhalten von Bund und Banken nun mustergültig oder im Gegenteil ein weiteres Indiz dafür, dass der Finanzplatz Schweiz noch immer nicht sauber ist? Die Einschätzungen gehen weit auseinander. Die Schweiz versucht mit Gesetzen und Initiativen ihr Image als Hort von Diktatorengeldern loszuwerden. Die Banken beschäftigen ganze Abteilungen, die Geldwäscherei verhindern und zwielichtige Kunden aussieben sollen. Priscilla Imboden ist der Frage nachgegangen, wie weit das gelingt.
Der Schweizer Finanzplatz steht wieder in den Schlagzeilen. Internationale Medien spekulieren wild darüber, wie viel Vermögen des Ben Ali-Clans oder der Freunde Mubaraks wohl hierzulande lagert. Mehrere Dutzend Millionen aus Tunesien sind seit dem Entscheid des Bundesrates, das Geld zu blockieren, gemeldet worden. Organisationen wie die Bankenkritische Erklärung von Bern deuten dies als Hinweis, dass der Finanzplatz trotz aller Bemühungen weiterhin nicht sauber ist. Andreas Missbach verlangt, dass die Behörden diese Fälle untersuchen.
Wir müssen verstehen, warum konnte das geschehen? War das Nachlässigkeit der Banken? War es eine gezielte Gesetzesübertretung? Oder waren es eben Gesetzeslücken, die dann entsprechend gefüllt werden müssen?
Seit die Schweiz strenge Bestimmungen zur Geldwäscherei eingeführt hat, haben die Banken ganze Abteilungen und Systeme aufgebaut, um die Kundschaft und Herkunft der Vermögen abzuklären. Wie geht das? Praxischeck bei der Zürcher Kantonalbank. Richard Casanova, Leiter der Fachstelle Geldwäscherei, tippt den Namen der Ehefrau Ben Alice in seinen Computer ein.
Da kann ich den Namen ins System eingeben. Das prüft mir in einem ersten Schritt schon mal, ob Rautrablesi eine Kundenbeziehung zu uns hat, was ich nicht hoffe.
Am Bildschirm erscheint keine Warnung. Sie besitzt also kein Konto bei der Zürcher Kantonalbank. Richard Casanova erklärt, was sein System anzeigt.
Es gibt mir entsprechende Hinweise aus dem Worldcheck und auch aus dieser Verordnung des Bundesrates, dass Frau Trablesi eine sanktionierte Person ist und sollte diese Kundin sein, wäre eine sofortige Sperrung der Gelder und eine Meldung Pflicht.
Das Computerprogramm stammt von einer spezialisierten englischen Sicherheitsfirma. Es listet weitere Personen auf, die mit der Ehefrau des gestürzten tunesischen Präsidenten in Verbindung stehen und ist eines der Mittel, mit denen sich Banken vor Geldwäschen schützen und risikobehaftete Kunden identifizieren. Dazu gehören politisch exponierte Persönlichkeiten, die sogenannten PEPs. Das sind Staatschefs und Minister fremder Länder samt ihrer Entourage, hohe Militärs, Leiter von staatlichen Unternehmen. Wenn Sie ein Konto auftun wollen, so ist seitens der Bank höchste Vorsicht geboten. Sie muss abklären, woher deren Gelder stammen.
Die wichtigste Quelle dazu ist eigentlich der Kunde selber. Er sollte uns diese Angaben geben können und er sollte uns auch dokumentieren können, wie er diese Gelder erwirtschaftet hat und woher das sie kommen, was er macht und ganz wichtig auch, ob er tatsächlich der wirtschaftlich Berechtigte dieser Gelder ist.
Doch wie glaubwürdig sind diese Angaben? Hier beginnt die Detektivarbeit eines Richard Casanova. Er sucht im Internet, durchsucht spezialisierte Datenbanken, lässt Kundenberater zusätzliche Abklärungen im Land treffen, beauftragt sogar mal einen Privatdetektiv. Bei einem Verdacht muss die Bank die Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes informieren. Sonst aber haben die Bankverantwortlichen bei den politisch exponierten Kunden einigen Ermessensspielraum. Sie müssen zunächst selber abschätzen, ob sie eines Tages auf der Frontseite der Zeitungen landen wollen. Die ZKB schätzt Tunesien grundsätzlich als Risikoland ein, weil es auf dem Korruptionsindex von Transparency International einen Wert von unter 4 erhält. Politisch exponierte Personen aus Ländern mit einem solchen Wert, das betrifft rund 2/3 aller Nationen, lehnt die ZKB laut eigenen Angaben ab. Nicht alle Schweizer Banken sind so vorsichtig. Vertreter anderer Gross- und Privatbanken wollten nicht ins Mikrofon reden. Im Hintergrundgespräch wenden sie ein, dass es auch in Tunesien oder Ägypten ehrliche Geschäftsleute gebe und dass hochrangige Politiker oft vorher als Unternehmer ihr Vermögen gemacht hätten. Der Entscheid des Bundesrates, Mitglieder von Regimen, mit denen die ganze westliche Welt Beziehungen pflegten, nun auf eine Sanktionsliste zu setzen, sei fragwürdig. Sogar heikel, heißt es am Paradeplatz. Der Bundesrat setze die Rechtssicherheit aufs Spiel und genau diese Rechtssicherheit sei ein Grund dafür, weshalb reiche Menschen ihr Geld in die Schweiz brächten. Weitere politisch exponierte Personen könnten abgeschreckt werden. Das sei nicht in ihrem Interesse, sagt ein Bankenvertreter. Geldwäscherei-Experte Daniel Telesklav dagegen würde es begrüßen, wenn weitere Risikokunden fernblieben. Banken können sich im Umgang mit Ländern wie Tunesien und Ägypten auch nicht mit Staaten vergleichen, sagt er.
Ein Staat hat auch einen Umgang mit einem Regime, das von einem Diktator geführt wird, um zum Beispiel die Interessen der Schweiz in diesem Land und der Schweizer Bürger zu stärken. Man kann nicht sagen, wenn der Staat das tut, aus guten Gründen, dass eine Bank das Gleiche tun kann. Also hier haben wir schon noch eine Unterscheidung zu treffen.
Daniel Telesklav hat die Geldwäschereistelle in der Schweiz aufgebaut und arbeitet heute als Direktor des Basler Institutes für Gouvernance. Er findet es auffällig, dass Meldungen über Geschäftsbeziehungen zum Ben Ali Clan erst jetzt erfolgten.
Also auf jeden Fall war klar, wer Herr Ben Ali ist. Es war klar, dass Tunesien ein Land ist, das ein erhebliches Korruptionsrisiko besitzt. Es war klar, dass man als Minister dort auch nicht mehr als ein paar tausend Dollar im Monat verdient. Das heißt, wenn jemand zu Millionenvermögen gekommen ist, dann muss man schon sehr sorgfältig abklären, wo das herkommt.
Die Finanzwelt sei in der Schweiz zurückhaltender als anderswo, wenn es darum gehe, Fälle an die Meldestelle für Geldwäscherei zu melden. Erst wenn jemand verhaftet werde und die Medien darüber berichteten, täten sie dies, sagt Telesklav. Der Ermessensspielraum der Banken sei zu gross, sagt der Geldwäscherei-Experte.
Ich glaube, es kann nicht Aufgabe einer Bank sein, zu beurteilen, ob ein Kunde ein Verbrecher ist oder nicht. Die Bank muss überprüfen können, wenn ungewöhnliche Transaktionen stattfinden. Dafür gibt es oft gute Gründe. Dann kann man das Geschäft auch so durchführen. Aber wenn die Bank am Ende des Lateins ist und keine vernünftige Erklärung hat für ein Geschäft oder für eine Transaktion, dann muss das den Behörden gemeldet werden.
Die Finanzmarktaufsicht FINMA und die Geldwäscherei-Meldestelle sollten hier Klarheit schaffen und den Banken mitteilen, bei welchen Beispielen konkret eine Meldung erfolgen solle. Auch solle die FINMA häufiger Sanktionen aussprechen. Zuletzt geschah das vor gut einem Jahrzehnt in den Fällen Abascha und Montesinos. Als weltgrößter Finanzplatz für private Vermögensverwaltung werde die Schweiz nie ganz gefeit sein gegen Potentaten und Geldwäschereigelder. Die Gesetze seien da, nun müssten aber alle am gleichen Strick ziehen, wolle die Schweiz ihr Image als Hort von Potentatengeldern eines Tages endgültig ablegen.
Das war ein Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Roman Fillinger.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.